ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Konntest du auch den C-Part in Evil Dick mitstöhnen?
Stöhne ich heute noch mit, auf jeden Fall kann ich komplett mitstöhnen. Simon, da bist du ja schon wieder.
Ja, leider, oder?
Ja, ich freue mich immer. Frisch rasierte den Schädel, die Fresse, die glänzt so heute.
Ja, und du OKF, Alter, was geht?
Was heißt das? Offener Kanal Flensburg?
Oder nee, oberkörperfrei hatten wir auch schon mal,
glaube ich. Ach so, ja, aber gut, das ist ja immer Standard bei mir. Ah, wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, offener Kanal Flensburg, das erinnert mich ja direkt wieder, like Throwback Machine, an unsere wunderbaren Zeiten ja. In Los Angeles zum offenen Kanal Berlin. Ich kann es nicht erwarten, wenn wir nächstes Mal wieder zusammen sind und wieder stundenlang, Nächte für Nächte OK Berlin suchten. Ich habe gestern eine Doku über den offenen Kanal Hamburg gesehen auf YouTube, sehr empfehlenswert auch, wo ja auch Christian Ulm herkommt. Ne?
Ah ja.
Bevor er wurde quasi für MTV entdeckt, direkt vom offenen Kanal Hamburg rausgecastet.
Krasser Typ, Alter. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufstieg.
Wollte ich gerade sagen. Warten wir beide eigentlich auch immer. Eigentlich 900.000 Folgen Gear of the Dark in der Hoffnung, dass einer von uns beiden für was Besseres weggecastet wird vom Markt.
Ja, zum Beispiel für Frauentausch bei RTL oder so. Oder die Auswanderer.
Das wäre richtig schön. Die Auswanderer, stimmt. Alter, stell dir das mal vor, Alter. RTL 2 ruft bei einem an und sagt so, ja, ihr macht ja so einen Podcast, ihr seid ja so ein bisschen deutschlandweit bekannt. Wollen wir nicht mal irgendwie was machen? Wie kann man den denn ganz klar vermitteln in wenigen Sätzen? Alter, verbrenn meine Nummer. Melde dich hier nie wieder.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die rufen nicht an, wenn man nicht... Also du bist ja schon mal im richtigen Start, ja? Also ich glaube, die Auswanderer ist wahrscheinlich 90% der Sendung findet in Florida statt, weil irgend so ein Rudi sich gedacht hat, boah, Alter, ich mache eine Bockwurstbude auf in fucking Jacksonville.
Florida Rolf, Alter, ich möchte immer wieder daran erinnern. Florida Rolf aus den 90ern, wo die Bild-Zeitung sich überschlagen hat in Hass, weil angeblich ein Typ namens Rolf von seinem Arbeitslosengeld in Florida lebte. Florida Rolf. Und seitdem bin ich Florida Hanno. Ich trage die Fackel des Rolfes vor mir her. Will ich das wirklich gesagt haben, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, Hanno. Das ist zweifelslos,
auf jeden Fall,
ja.
Da sind wir auf jeden Fall wieder. Die Laune ist gut.
Ja, ohne Bratwurst oder ohne Wurstbude ruft auch RTL 2 nicht an. Das muss schon sein. Ich glaube, das ist so quasi, das ist das Basic. Wenn du keine Wurstbude hast als Auswanderer, dann kommst du auch nicht ins Fernsehen.
Bei uns ruft RTL 3 an, nochmal eine Stufe drunter, also wirklich richtig Bodensatz.
Offener Kanal, Castrop-Rauxel quasi, ist RTL 3.
Gibt es aber immer ja wieder, da haben wir uns ja auch mal schon ein bisschen drüber ausgelassen, es gibt ja immer wieder so Dokus über Leute, die nach Amerika auswandern und dann total desillusioniert sind, sagen sie, ist total schwer, irgendwie habe ich jetzt noch gar keinen Job in der Chefetage gekriegt und irgendwie war das jetzt auch gar nicht so leicht, ohne Meldeadresse irgendwie hier Arbeit oder ein Haus zu finden und so, ist immer wieder interessant.
Da gab es ja auch so eine etwas kontroverse Doku, die vor nicht allzu langer
Neulich,
Zeit...
vom Jahr oder halb.
Genau.
Oder,
Und ist auch ganz interessant, die haben das dann, das hat irgend so ein anderer Auswanderer, irgend so ein Deutscher, der in Texas lebt, hat es dann versucht, mit denen aufzuarbeiten irgendwie, die haben dann so Videocalls gemacht. Und
leider nicht gesehen.
Und ist natürlich alles, also das ist wirklich alles nur erstunken und erlogen. Also man muss natürlich sagen, es ist natürlich, also kann man ganz klar sagen, es ist ja schon wirklich viel sensationsgeiler Shit in dieser Doku, ja, der auch jetzt so ganz, ich glaube, was war es, $35 Sandwich oder so, das ist natürlich absoluter Bullshit so. Also man hat sich schon Mühe gegeben, ein schlechtes Bild zu vermitteln, aber ich fand es auch geil, wie die dann, wie dieses Pärchen dann versucht hat zu vermitteln, dass sie ja eigentlich total pfiffig sind und dass in der Doku alles schlecht drüber kam.
Ganz, ganz pfiffige Leute. Liebe Deutsche, lasst uns bitte mit diesen anderen Deutschen nicht allein. Also wir haben hier noch sehr viel Potenzial in den USA für geile Leute. Also kommen sie in Scharen. Ist auf jeden Fall ist noch ein bisschen Luft nach oben hier und da, muss man sagen. Aber wie in vielen Ländern.
Erscheinen sie, sonst weinen sie.
ist ja auch immer der durchschnittliche Deutsche, der so hier mit dem Standard amerikanischen Traum, hier kann ich schaffen, hergeht. Das ist ja auch immer ein besonderes Charakterprofil, muss man sagen. Eine Charakterstruktur. So, ne? Die Typen aus dieser Doku waren ja auch sehr so, uns kann Deutschland am Arsch lecken. Wir gehen jetzt nach Amerika, da ist alles besser. Das ist natürlich auch immer schon schwierige Startsituation, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Aber wer sowas glaubt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ich finde, man ist ja doch halbwegs, wenn man sich ein bisschen informiert, doch halbwegs darüber aufgeklärt, wie die Lage in den USA ist und dass jetzt unbedingt der Wohlstand hier nicht nur auf einen wartet, sollte eigentlich bekannt sein.
Ja, da hast du die falsche, laut der Leute in der Doku hast du einfach die falsche Einstellung, Simon. Das ist dein Problem. Du stehst deinem eigenen Erfolg im Wege. Das ist das Ding. Du blockierst dich selber. Dein ganzes Potenzial schöpfst du nicht aus. Hier in Land of the Free.
Ja, das hast du schön gesagt. Es gibt eine Menge Online-Coachings, die man dazu kaufen kann für viel Geld.
Die ich anbiete hier.
Ja, um angeblöckt zu werden, dass man einfach nur dumm und faul ist und nicht genug arbeitet. Also, wer 25 Stunden am Tag arbeiten will, 367 Tage im Jahr und 13 Monate im Jahr, kann es auch hier in den USA schaffen.
Der kann es auch hier schaffen, ganz klar. Die Türen sind sperrangelweit auf. Nicht. Simon, worüber wollen wir reden? Ich nehme es dir direkt vorweg. Gute Nachrichten, liebe Freunde. Wir wollen heute über Musik reden. Ein Format, was sich, wie soll man sagen, zum Gassenhauer gemausert hat im Hause Gear of the Dark. Bei uns wie auch bei euch. Wir haben für euch eine neue brandheiße Folge aus der, Sektion Kultklopper. Gab's länger nicht. Wir sind wieder am Start. Wir haben eine wunderbare Versus-Folge für euch. Mit Platten, die wir, ja, so weit will ich gehen, die wir beide schon relativ lange für dieses Format im Hinterkopf haben, / vor uns herschieben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es gibt einiges zu erzählen. Auch viele Geschichten von früher. Das geht zumindest bei mir mit der Platte, die ich vorstelle oder dir ans Herz legen wollte, Hand in Hand. Bevor wir aber direkt da loslegen, die gute Nachricht, es geht natürlich immer weiter um Musik, denn wir haben wieder Post gekriegt. Und zwar ist die neue High on Fire ins Haus geflattert. Ich hoffe bei dir auch, Simon.
Das ist richtig. High auf der Fire.
High auf der Fire, ja. Geiles Ding, die Platte heißt Cometh the Storm, geiler Titel, der Titel wie so ein geiler Track auch da drauf, aber da kommen wir gleich zu. Die Platte ist am 19.04. rausgekommen, das heißt, wenn ihr diese wunderbaren Zeilen hört, ist diese Platte schon ein paar Tage raus und so viel davor weggenommen werden, ihr könnt ganz getrost loslaufen und euch das Teil eigentlich ungehört kaufen. Soweit würde ich schon mal gehen, was denkst du, Simon?
Okay, hartes Endorsement auf jeden Fall, aber ja, ich habe witzigerweise, bevor mir klar war, dass wir die Platte rezensieren, vor ein paar Wochen mal ein Video gesehen zu einer neuen Single dieser Platte. Und ich muss erstmal einräumen, dass ich jetzt eigentlich kein High on Fire Fan bin. Ist jetzt nicht so 100% meine Mucke.
Ging mir genauso.
Und in dem Video fiel mir sehr schnell auf, brutal geile Stimme. Irgendwie, also weiß nicht, ob die auf der
Pike.
Ja, ich weiß nicht, ob der auf der Platte noch mehr Gas gibt als sonst. Ich habe die Band auch schon live gesehen, aber irgendwie so in meiner Erinnerung nicht ganz so aggro wie auf der Platte. Aber ich finde, die Stimme klingt extrem pisst irgendwie auf der Scheibe, was mir sofort in dem Video gefiel und was auch absolut bei dem Bomben-Opener Lamb's Bread auch einfach, ja, keine Ahnung, der ganze Song knallt natürlich und die Stimme ist so diese Cocktailkirsche auf dem Sahnehäubchen.
Als wenn der Typ so richtig schön mit Motorsägen gegurgelt hat, ne? Also wirklich, eine Stimme wie eine Waffe ist wunderbar. Ich bin so ein bisschen, deswegen bin ich so ein bisschen überschwänglich, weil mir geht es eigentlich genauso. High on Fire war natürlich eine Band, die sich bei mir und natürlich auch im Manta-Kosmos und so extrem viel abspielt. Wir haben sehr viel so gleiche Fanbase, man spielt sehr viel auf denselben Festivals. Ich bin auch einigermaßen, also der Jeff, der Basser ist ein Kumpel von mir, man kennt sich auch so, weißt du, wie ich meine? Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich jetzt jeden Tag zu Hause High on Fire höre. So. Und ich muss sogar sagen, dass ich die Band eigentlich relativ stiefmütterlich behandelt habe. Wir haben mal mit High on Fire zusammengespielt auf der Fusion 2015 oder so. Und dann haben sich unsere Wege noch oft gekreuzt, auch in den USA auch und so weiter und so fort. Und Jeff, der Basser, ein geiler Typ. Wir kennen uns persönlich. Und dementsprechend war ich jetzt umso überrascher, weil es, ich sagen muss, ist die erste High on Fire-Platte, in die ich mich so richtig reingearbeitet habe. Und es fiel mir tatsächlich nicht schwer, denn genau wie du gesagt hast, Simon, der Opener Lamb's Bread geht direkt voll rein. Also es werden überhaupt keine Gefangenen gemacht. Und ich würde eine, zwei Sachen noch, so wenn es euch ähnlich geht mit High on Fire, dass ihr euch noch nie so richtig in die Band reingearbeitet habt. Und ich weiß, viele von euch verehren die Band zu Recht. Für mich war das auch immer so, bin ich ganz ehrlich, das war für mich so immer so das Paradebeispiel von so Sludge, / Stoner, solche ganzen Geschichten, wo du mich eigentlich mit jagen kannst. Jetzt muss man natürlich aber sagen, dass diese Platte also überhaupt nicht diese stinklangweilige Setzkasten-Sludge ist, sondern es ist eine ganz, ganz andere Baustelle. Natürlich stilecht aufgenommen bei Kurt Ballou, God City, wie sollte es anderes sein? Der Sound leider unsagbar geil, muss man sagen. Ja. On top of the game, Herr Ballou momentan, also wirklich übertrieben krass.
Ja, war auch meine erste Notiz. Sound ist wirklich Bombe. Sachen, die für mich rausstechen, wie gesagt, Vocals, Vocalproduktion, Snare ist auch geil. Ich mag die Snare auf der Platte sehr gerne. Weißt du was, ich musste auch ein bisschen, ich musste an eine Manta-Produktion denken, so ganz leicht. Ich glaube an die, verdammt, wie hieß die Platte mit dem goldenen Cover, erinnere mich?
The Modern Art of Setting a Blaze. Und du liegst nicht ganz falsch.
Ja, erinnert mich so ganz leicht.
Du liegst nicht ganz falsch.
Ja, ja. Dann erzähl.
Aber das mit den Drums, genau, mit den Drums, da, ich finde auch nicht nur die Snare geil, sondern die ganzen Drums. Es ist ein Paradebeispiel. Es sind ja nur drei Leute. Es ist ein Basser, Gitarrist und ein Drummer. Und es ist ein neuer Drummer dabei. Und zwar Cody Willis, von der auch bei den Melvins spielt. Also ne, Big Business. Absoluter Mega-Drummer. Und die ganze Platte ist für mich eigentlich das Highlight der Platte, ist das Drumming. Von vorne bis hinten, bei jedem Song ist es nicht einfach, ja, Kick-Snare oder irgendwie ein Beat dahinter, sondern jeder Song ist komplett drumtechnisch durchorchestriert und durchkonzipiert. Wie ihr das auch manchmal bei Nightmare habt, finde ich auch immer geil. Ich meine, über Paul brauchen wir nicht reden, aber ich liebe das, wenn Drummer halt einfach so thinking outside the box, wenn einfach so, wenn es nicht einfach jetzt nur ein Beat hinter einen Riff geknallt wird, so, sondern die ganze Platte ist halt komplett durchorchestriert, was die Drums angeht. Und der Drummer ist ein totaler Zugewinn bei der Band, bei der Platte. Und das hört man auch beim zweiten Song, Burning Down. Das geht auch mit so einem krassen Drum-Pattern los. Ja, aber es zieht sich durch die ganze Platte. Gleich beim dritten Song, Alter, wie heißt das denn? Trismegistus oder so. Auch wieder die Grooves, komplett was Besonderes. Ultra viel Tom-Arbeit. Erinnerte mich hier und da tatsächlich so ein bisschen an Chaos AD-Momente, wo er halt auch in diesen Mega-Tom-Gewittern untergeht.
Witzig, mich erinnert genau dieser Song teilweise auch ein bisschen an Conan.
Ja, also diese Bands liegen sich, sind ja stilmäßig und genremäßig nicht so richtig weit auseinander, muss man sagen. Ich finde allerdings, dass Conan natürlich deutlich doomiger sind und Dinge noch mehr in die Länge ziehen. Die High on Fire Song auf dieser Platte sind ja nahezu catchy.
Conan, wenn sie mal schnell spielen, sagen wir es mal so, ist das so ein bisschen, gibt's ja auch ein paar Songs von Conan, die schneller sind. Habe ich mich dran erinnert gefühlt an dem Song. Ansonsten, mir gefallen besonders die schnellen und sehr stampfigen Songs. Also Sachen wie The Beat ist halt ein sehr, sehr schneller Song auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Mit Killer-Gitarren-Solo. Absolut, die Gitarren-Solos sind sowieso mega auf der Platte.
Ansonsten, was mir auch richtig gut reingegangen ist, der Song Tough Guy, der stampft halt einfach wirklich brutal. Einfach so ein...
Ist für mich auch mein Highlight, habe ich hier auch draufgeschrieben. Okay. Siehst du, Simon, wir sind uns so ähnlich, es ist schockierend.
Manchmal passt es einfach, oder, Hanno?
Manchmal passt es einfach, ja.
Weißt du, normalerweise, ich bin ja vor allem kein großer Fan von so Stoner Rock. Ja, es ist überhaupt nicht mein Ding. Und,
auf keinen, Alter.
Und so, meine Vermutung war, bevor wir uns die Platte gegeben haben, meine Vermutung war, dass mir eventuell die etwas rockigeren Momente, wenn das Tempo ein bisschen rausgezogen wird, nicht so geil gefallen würde. Dann kam aber die krasse Überraschung, nämlich Hunting Shadows. Der Song erinnert stark an Mastodon, kann man jetzt auch sagen, klar, liegen auch nicht so weit voneinander entfernt, aber einfach super catchy Song irgendwie, die Gesangsmelodien sind cool, der Song ist heavy trotzdem, hat so einen, keine Ahnung, so einen dramatischen Unterton irgendwie, ist so ein bisschen heimlich auch nochmal ein großer Favorit von der Platte für mich, obwohl er eigentlich genau all das tut, von dem ich erwarten würde, dass es mir nicht so gut gefällt.
Ich muss auch sagen, unterm Strich, eine extrem gute Platte, die definitiv für mich, soweit kann ich gehen, definitiv eine Überraschung des Jahres schon ist und definitiv bei mir auch bei den Highlights landen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Was auf jeden Fall interessant ist, wie gesagt, ich kenne den Jeff, den Basser, wir kennen uns. Auch vor ein paar Jahren haben High on Fire in Hamburg gespielt. Da hat Jeff auch direkt bei Irinsch angerufen so und meinte so, hey, wir spielen in Hamburg, willst du rumkommen, einfach zum Labern? Das Irinsch hin, war auch ein total schöner Abend, hat er erzählt. Und da hatte Jeff halt erzählt, der Basser, das ist ja so ein Multitalent, so, also so ein Supermusiker, muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Er hätte jetzt türkische Musik für sich entdeckt und er würde jetzt so Sita und Sass lernen wollen. Und das ist natürlich auf dieser Platte fettestens manifestiert. Gleich im ersten Song, der C-Part von Lamb's Bread, direkt einfach mal so einen totalen so Sita drin und so türkische Vibes und so. Also er hat durchgezogen, er hat das Instrument erlernt, gelernt und direkt eingesetzt. Und da haben sie es natürlich noch auf die Spitze getrieben und der fünfte Song direkt mal relativ großkotzigen Instrumente gemacht mit so, ja, türkischen Instrumenten. Sita, Sass, was immer es ist. Also auf jeden Fall gewagter Move, passt aber gut ins Konzept der ganzen Platte. High on Fire, Come with the Storm, kam am 19.04., ist jetzt raus, könnt ihr euch kaufen. Gibt's wie immer in wunderschönen Farben, Coke Bottle Clear, Grape, Ghostly Kobalt mit Milky Clear, Clear mit Hot Pink und Silver Splatter und jetzt halte ich fest, Schwarz.
Schwarz? Das gibt's ja aber nicht.
Ja, und natürlich Kompaktdisc, also wisst ihr Bescheid, High on Fire.
Ja, via MNRK Heavy. Anhören.
Anhören. Aber, Trommelwirbel, Simon, Kultklopper versus Folge. Was war unsere allererste, die wir jemals gemacht haben? Erinnerst du dich? War das
Type O Negative versus, genau.
Ugly Kid Joe. Und da haben wir nochmal eine gemacht, ich erinnere mich aber nur an meinen Part. Das war Beastie Boys versus
Fear Factory vielleicht?
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, du hast recht. So, und heute, wir haben die Messlatte hochgegangen, aber wir legen direkt nach. Was ist deine Platte, die du mir mitgebracht hast, Simon?
Ja, hart umkämpft. Ich habe hart mit mir gerungen zwischen Celtic Frosts Monotheist oder Monotheist und der Wahl, die es schlussendlich geworden ist, dem Folgealbum Triptychon. Boah, wie man den Titel ausspricht, ist natürlich eine andere Frage. Eparistera Daimones, schätze ich jetzt mal.
So, lassen wir es einfach mal stehen. Also Triptychon-Platte, dafür ist sich entschieden. Ist es bei Celtic Frost und Triptychon-Fans, magst du beide Bands gleich doll?
Ich würde sagen, ja, doch schon. Es ist halt so ein bisschen kompliziert, weil Celtic Frost natürlich eine lange, lange Historie haben. Von Hellhammer, dann Celtic Frost, alles sind natürlich auch durch ein paar verschiedene Style-Wandlungen gegangen. Das finale Celtic Frost-Album Monotheist, nennen wir es jetzt einfach schick englisch ausgesprochen, war aber für mich eine absolute Offenbarungsplatte Mitte der 2000er. Und Triptychon hat genau da angesetzt, dazu sage ich später auch noch mehr, aber es ist eigentlich wirklich ein fließender Übergang mit ein paar anderen Musikern, aber im Grunde genommen sehr, sehr, sehr kohärent und ich fand auch bisher beide Platten, die Triptychon rausgebracht haben, sehr stark und hoffe auch, dass bald eine dritte kommt.
Ich muss natürlich im Stile meiner vorherigen Platten aus den Versus-Folgen, also muss meinem Stil treu bleiben. Wir haben angefangen mit Ugly Kid Joe, es ging über Beastie Boys und mein Album, was ich dir gerne ans Herz legen wollte, beziehungsweise was ich Versus-mäßig in den Ring schicken möchte, ist Body Count von Body Count. 1992, ein bahnbrechendes Album. Ich denke, du wirst wissen, worum es geht.
Habe ich schon mal von gehört, Hanno. Glaube es oder nicht?
Glaube es oder nicht, ja. Wie bist du mit der Platte, die du uns heute vorstellen willst, in Berührung gekommen? Ich meine, es ist so ein bisschen vielleicht auch offensichtlich, weil du warst ja vorher schon Celtic Frost-Fan. So, ne? Also es war ja eh klar, ja, dass du die Musiker, den Tom G. Warrior, auf dem Schirm hast.
Ja, es ist wirklich so gewesen, dass ich sogar maximal gehypt war auf dieses Album. Denn
vor VÖ.
Genau, denn es ist ja so, dass Celtic Frost mal wieder sich mit krachend aufgelöst haben, mit großem Drama und großem Tamtam.
Kannst du da kurz drauf eingehen? Weiß ich natürlich nichts von.
Ja, also es ist so gewesen, dass sich der Tom Warrior mit dem anderen Mastermind der Band, dem Bassisten, der leider mittlerweile verstorben ist, die sind sich nicht so richtig grün gewesen, haben sich sehr, sehr oft gestritten und hatten große, Meinungsverschiedenheiten. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Meinungsverschiedenheiten. Ja, Meinungsverschiedenheiten. Und wenn ich das...
Künstlerische Differenzen.
Könnte man auch sagen. Und wenn ich es richtig rausdechauffiert hat, denn Tom Warrior nennt keine Namen in seinem in seinen Hasstiraden. Ich glaube, auch mit dem Drummer hat er sich extrem schlecht verstanden. Jedenfalls hat er selbst dann gesagt, ich steige jetzt aus meiner Band aus. Und das ist auch interessant, er und der Bassist haben sich vor der Monotheist schon darauf geeinigt, dass wenn sich die Band nochmal trennen sollte, dass keiner der beiden Solo unter dem Namen Celtic Frost irgendwas jemals rausbringen würden. Also sie waren sich scheinbar darüber einig, ja, dass auch wenn sie sich nicht verstehen, oft, ja, dass sie unter dem Namen Celtic Frost aber getrennt nichts rausbringen würden. Ehrenhaft, ja, muss man sagen.
Gentleman's Agreement, muss man respektieren.
Genau. Und ja, aber ich habe so ein paar Interviews von Tom Warrior gelesen und er kann eigentlich gar nicht genug sagen, wie sehr er eins der Bandmitglieder gehasst hat bis heute und dieser oder bis zum ja mit Sicherheit bis heute und das auch sehr sehr viel in die Texte der ersten Triptychon-Platte eingeflossen ist. Ja, also da ist richtig, das ist so ein in Englisch sagt man, wenn man etwas out of spite macht, so, ja, und man hat so das Gefühl, die Texte der Triptychon-Platte sind fast out of spite quasi.
Und die Texte finde ich bei der Produktion auch sehr, sehr, sehr in your face, aber da komme ich später drauf.
Mhm, ja, muss ich recht geben. Allerdings, was man auch hört, wenn man es zum Beispiel mit der Monotheist vergleicht, die Vocal Performance, Tom Warrior klingt ungleich mehr pissed als auf der Monotheist, ja. Also ich finde, er hat schon bei der Vocal Performance ganz schön krass Gas gegeben, so. Aber ja, anyway, lange Rede, kurzer Sinn, als klar war, dass die unter Triptychon zurückkommen und eine neue Platte machen und eigentlich war die Versprechung von vornherein, das hier wird eine Fortsetzung der Monotheist, war ich auf jeden Fall gehypt und habe die Platte damals vorbestellt und dann ja siebenteils drauf gewartet eigentlich.
Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Body Count gehört habe. Und zwar, es war im Hause von meinem besten Freund Buzzy. Ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, glaube ich.
Ja,
er hatte eine große Schwester. Die große Schwester hatte hier und da immer mal einen Freund. Und die Freunde und die große Schwester war halt geil. Die hatte ein Rockhard-Abo, ein Metalhammer-Abo. Und die war, glaube ich, 4-5 Jahre älter. Das heißt, man konnte sich immer schon als Kind informieren. Und irgendeiner ihrer Boyfriends hatte dann diese Body Count-Platte in das Haus von Buzzy geschleppt. Und das Cover war schon so, ja, okay, wie man halt so als Kind, als junger Mensch ist, man sucht sich Platten auch oft nach dem Cover aus und da ist halt so ein böser schwarzer Mann mit einer Wumme drauf und denkt so, okay, wo geht die Reise hin? Und ich weiß das noch wirklich, das ist einer meiner wirklich magischen Musikmomente, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe das noch komplett kinofilmmäßig vor mir, wie wir diese CD in den, Buzzy hatte schon mal reingehört, glaube ich, weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall hat es uns beide sehr geflort, wir haben die CD in den CD-Player gelegt und dann kommt ja dieses gesprochene Intro und man denkt so, okay, wo geht die Reise hin? Und dann fängt halt das Gitarrenriff an, die Bullensirenen kommen und dann kommt dieses dröhnend laute Yeah, Motherfucker. Und ich weiß noch ganz genau, wir sprachen damals beide noch kein Englisch, aber uns war eh klar, das muss ein ganz, ganz böses Schimpfwort sein. Und das hat uns wirklich völlig aus den Latschen gehauen. Und wirklich die ganze Platte, 60 Minuten fast, komplett gefesselt. War ein richtig, richtig, richtig krasses Ding. Und heute kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich die Platte von vorne durchspiele. Und jetzt natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir diese Platte mehrfach in der Gänze wieder von vorne bis hinten immer durchgehört. Ich kann mich sehr, sehr, sehr gut erinnern an 1992. Vielleicht war es bei uns auch Anfang 93, dass sie zu uns rüber geschwappt ist. Ich weiß es nicht. Muss ich mal Irinsch fragen. Ich glaube, er hat sie damals live in Bremen im Aladdin gesehen, wenn ich mich nicht täusche, zu der Zeit. Aber das war auf jeden Fall total krass. Und dann kam Basis Onkel rein, so ein richtig geiler Fußballprolet, der hat das dann gehört, alter Motherfucker, fand er total witzig und hat das dann voll aufgedreht, damit Basis Eltern das halt auch hören und so. Das ganze Haus musste sich diverse Male halt den Anfang dieser CD anhören. Wahnsinn. Also, geht mir immer noch das Herz auf, Body Count.
Ja, schöne Story auf jeden Fall. Meine Story mit Body Count ist nicht ganz so romantisch. Ich glaube tatsächlich, dass ich die das erste Mal gegen Ende der 90er erst gehört habe, bestimmt so 99 oder so.
Oha.
Ich habe ja viel Hip-Hop gehört in der Oberschule und hatte so ein paar Skater-Kumpels auch, die haben so ein bisschen Punkrock gehört und sonst überwiegend Hip-Hop und irgendwie so darüber wurde mir auch Body Count zugesteckt. Und ich muss gestehen, als jemand, der auch schon relativ viel Metal gehört hat zu der Zeit, ist mir die Platte beim ersten Mal hören so gar nicht reingegangen. Und ich glaube, dass das Problem vor allem daran liegt, dass die ziemlich pappig klingt. Ja, also die Drums klingen natürlich echt wie Tupperware.
Alter, die Produktion, Simon, Alter, das ist mir natürlich mit 10 nicht aufgefallen, aber wenn man das heute hört, ich habe mir auch einige Notizen gemacht zum Sound der Platte, aber so viel sei vorweggenommen, du hast natürlich vollkommen recht, die Platte klingt wie mit einer Kartoffel aufgenommen, es ist unfucking fassbar. Und Ice-T war zu der Zeit ja schon Weltstar, das muss man sich mal vorstellen.
Das ist das Geile daran, so, ne? Dass man denkt sich so, ey, wie ist das passiert so, ja? Ich meine, der Typ war vernetzt ohne Ende so, man hätte doch durchaus.
In fucking Los Angeles, das muss man ja auch nochmal sagen, dem Mekka der Plattenproduktion.
Das klingt halt echt wie im Proberaum aufgenommen, ne?
Ist es wahrscheinlich auch. Also, ne, so ich komme da später noch drauf, aber also der Bass-Sound bei, also, ne, ich gehe da nachher Song bei Song durch, aber das ist wirklich lächerlich Banane, so, ne? Also, das ist viel zu krass auf jeden Fall. Aber gehen wir ein bisschen weiter weg, so. Also, ne, so, wenn man sich ein bisschen mit Ice-T auskennt, Ice-T hatte immer ein Favel für Heavy Metal, so, ne? Und er hat sich irgendwie in Jugendtagen, soweit ich weiß, mit seinem Cousin einen Raum geteilt, der Cousin Earl heißt sein Cousin. Und der hat sich viel so Led Zeppelin und sowas angehört, so Rockradiostationen, die es ja in Amerika immer mehr gab als in Deutschland. Black Sabbath quotet Ice-T heute immer noch als eine seiner Lieblingsbands, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Wie neulich haben wir auch mal drüber gesprochen. Wer hat das gesagt? Wie heißt der Mann von Beyoncé? Komm hier, dieser Mega-Rapper. Jay-Z. Der gesagt hat, dass die Bleach von Nirvana seine Lieblings-Workout-Mucke ist. Das hat mich genauso überrascht. Egal, Side-Fact. Und da hat er sich ja tatsächlich, also Ice-T, Bodycount ist ja fast ausschließlich die erste Besetzung aus alten Leuten, mit denen er in einer Klasse in der Highschool war, zusammengesetzt. Mhm. Ernie C., D-Rock, The Executioner, Beatmaster V, Mooseman, leider, paar schon tot, viele Krebs. Ich glaube, Mooseman allerdings tatsächlich original Drive-By-Shooting. Wie sollte es anders sein? Sehr ehrenhaft.
Genau, der ist im Drive-By-Shooting gekillt worden, ja.
Und so hat sich die Band dann gegründet. Ich glaube 1991 oder 1990 oder so. War zu der Zeit dann auch so ein bisschen so ein Novum. Natürlich, es gab Living Color und solche ganzen Geschichten. Es gab harte Gitarren mit Rap, aber es war noch sehr, sehr, sehr selten. Es gab 1991, haben wir auch schon mal erwähnt, ein sehr berühmtes Feature zwischen Anthrax und Public Enemy mit Bring the Noise. Und es gab natürlich den legendären Judgment Night Sampler. Ich glaube, der kam erst 94, glaube ich, wo Ice-T dann halt auch, ich glaube, 3 Exploited Songs mit Slayer gecovert hat oder so. Insgesamt war das alles sehr neu. Und ich frage mich oder ich frage eher dich, was glaubst du, wie groß war der Einfluss von Bodycount auf so Dinger später wie Korn, Limp Bizkit und solche ganzen Geschichten?
Ich weiß nicht genau, man darf auch eins nicht vergessen. 92 kam ja auch schon Rage Against the Machines Debütalbum raus.
Im selben Jahr, absolut.
Ja, etwas andere Liga, muss man sagen, was zumindest die Qualität der Produktionen angeht und auch.
Etwas andere Liga, du bist lustig. Licht, Light and Day. Night and Day. Ich finde, es ist aber ganz gut gealtert. Das kommt jetzt, wie sagt man so schön, charmant. Charmant ist ja auch oft irgendwie ein Wort für Scheiße, aber ich finde, bei der Bodycount-Platte ist das wirklich gut, weil es so wahnsinnig naiv wirkt. Muss jetzt nochmal kurz eben 2 Worte zu der Rage Against the Machine-Platte. Du hast natürlich vollkommen recht. Die kam im selben Jahr raus und bei vielen, vielen Kids war das so, genauso wie bei uns damals, dass man oft so ein C120-Tape hatte und auf der einen Seite war die Rage Against the Machine und auf der anderen war die Bodycount. Und es gab bei uns auch immer 2 Lager. Das eine Lager fand die Rage Against the Machine geiler, weil die dann doch viel rappiger war, weil auf jedem Song halt wirklich nur gerappt wurde und es war halt viel grooviger und funkiger, die ganze Nummer. Und ich war immer mehr Team Bodycount. Heute muss ich sagen, dass wenn ich mich entscheiden müsste, ja, ich würde wahrscheinlich auch die Rage Against the Machine Platte die erste nehmen, weil sie halt einfach noch viel krasser ist. Aber damals fand ich, es war bei uns halt, muss man auch sagen, so ganz klar so, auf welcher Platte kommen mehr Schimpfwörter vor? Wo wird mehr Fuck gesagt und so? Und da war die Bodycount Platte hatte die Nase ganz klar vorn.
Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch irgendwie authentisch, sage ich mal. Denn der Punkt ist, der ganze Vibe der Bodycount-Platte und auch textlich natürlich, wirst du sicherlich viel zu sagen haben, ist natürlich viel mehr edgy alles, viel mehr, ich sag jetzt mal, so edgy, dass es eigentlich auch in den Underground gehört, sage ich jetzt mal. Und auch wenn Rage Against the Machine natürlich gleichzeitig auch, sagen wir mal, politisch inspirierte Texte hatten und so weiter und so fort, und es da schon auch Überschneidungen gibt, aber es ist so richtig die Underground. Ja, es ist vielleicht wirklich so.
Die politische Message von Body Count ist halt deutlich eindimensionaler.
Ja.
Also, das muss man ganz klar sagen. So, es geht, ist ja auch absolut legit, ne, legitimer Grund. Es geht halt ums Aufwachsen im Ghetto, um die Unterdrückung des schwarzen Mannes so, und halt tägliche Gewalt, die man in South Central erlebt, wenn man aufwächst. Es geht daran, dass viele Leute den Drogentod sterben und so, und es wird in den Raum gestellt, dass das natürlich irgendwie von der weißen Mehrheit so gewollt ist, / war. So, das ist halt eigentlich der thematische Inhalt der Bodycount-Platte und natürlich vollkommen legitim. Es war jetzt nicht so, dass sich da jemand drüber lustig gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde heiß diskutiert, diese Platte, auch bevor, und da kommen wir später drauf, bevor es diese ganze Cop-Killer-Kontroverse gab, dass die Platte textlich extrem legitim und am Puls der Zeit war. Es gab ja dann auch gerade, ich glaube 91 war das, wo es in Los Angeles diese mega krasse, Rodney King war das, glaube ich, diese Krawalle gab und so. Das war halt alles ein großes Aftermath nach der ganzen Geschichte und dementsprechend waren sie natürlich damit am Puls der Zeit. Die Rage Against the Machine-Platte war viel globaler. Natürlich extrem Amerika-Kritik und so, aber war politisch viel globaler, ging viel mehr ins Detail von den Texten her und so und hatte halt einfach einen anderen Anstrich. Es wurde sehr wenig Fuck gesagt im Vergleich zu der Bodycount-Platte. Hat mir als Kind natürlich besser gefallen. Schön mit der Tür den Rahmen rausreißen, den Rahmen mit der Tür rausreißen.
Man könnte sagen, die Rage Against the Machine-Platte war im Vergleich etwas intellektueller präsentiert.
Vielleicht etwas intelligenter auch. Ja, so weit kann man, glaube ich, gehen.
Ja, und du hast recht. Es ist natürlich die Bodycount-Platte kam so richtig von der Straße und auch nicht so glorifiziert oder übertrieben, sondern die kam wirklich von der Straße. So, die Leute wussten schon, wovon sie reden.
Wenn wir sagen, okay, ich habe die Platte 1992 oder 93 als Kind entdeckt. Du hast sie erst Ende der 90er Jahre entdeckt. Mhm. Das war ja zu einer Zeit, als du halt auch andere Bands wie Limp Bizkit und Korn und solche Sachen schon kanntest. Das heißt, der Rap-Gesang auf ein hartes Gitarrenriff war dir auf jeden Fall nicht neu.
Ja, nö. Und Rage Against the Machine, wie gesagt, vor allem als Beispiel, was ich bis dahin schon deutlich besser kannte. Und auch das war wahrscheinlich ein Grund, warum mir die Bodycount-Platte erstmal jetzt, warum die mich nicht so geflasht hat zu dem Zeitpunkt. So, ja, es ist etliche Jahre später, nachdem man das alles schon in Anführungszeichen gehört hat und dann natürlich auch die Evolution des Sounds ausproduzierter. Nun habe ich persönlich nicht gerade viel Limp Bizkit oder sowas gehört, war jetzt nicht so mein Ding. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich unverweigerlich im Mainstream angekommen mit absoluter Hochglanzproduktion und millionenschweren Musikvideos.
Wo standest du denn Ende der 90er Jahre musikalisch, Simon? Wie darf man sich da dich vorstellen? Was hast du dir angehört?
Echt alles. Ich hab noch Hip-Hop gehört.
Ich höre alles.
Ja, genau. Ich hab noch viel Hip-Hop gehört Ende der 90er. Grunge, Punk, Metal, ne, Sepultura natürlich, Fear Factory, das kam alles Ende der 90er.
Ja. Ich kann absolut verstehen, dass ich kann verstehen, dass in den Zeitgeist der 90er, Ende der 90er Jahre, wenn man da die erste Bodycount-Platte entdeckt, dass das so ein bisschen sehr obskur ist, so von wegen, genau. Was ist das denn? Dass das nicht sofort zündet, kann ich total nachvollziehen. 1992 war das aber wirklich brandfucking neu. Es war arschgefährlich und natürlich gerade für weiße Mittelstand-Kids aus Deutschland natürlich die absolute Sensation. Das muss man ganz klar so sagen, so, ne? Wie und wo standest du oder wer warst du, als dich die Triptykon so abgeholt hast? Ich meine, wann kam die raus? 2010, glaube ich, oder?
Ja, lass mich doppelt checken, aber mir ist so, als wäre es 2010. Ist richtig. Und die Monotheist von Celtic Frost kam 2006 raus. Also da lagen auch nur 4 Jahre dazwischen, was ich finde ich für den Fakt, dass sich Celtic Frost wieder ja irgendwie in Flammen aufgelöst haben und eine neue Band sich gründen musste, damit der weitermachen konnte, finde ich, sind 4 Jahre eine kurze Zeit. Ich war 2010, habe ich extrem viel Black Metal gehört. Ende der 2000er war so bei mir die Phase, wo ich viel so französischen Black Metal auch irgendwie für mich entdeckt habe und wo ich wieder so ganz krass auch viel wieder Gorguts für mich entdeckt habe. Also wo ich dissonanten Extrem-Metal gehört habe, was man auch alles hören kann an der WFAM-Platte, die dann 2010 nämlich auch rauskam, die MMX, die hatte viele da hat man schon auch sehr gehört. Da hat man sehr gehört eigentlich, was sich dann musikalisch bei mir manifestiert hat und woraus sich meine Musik bis heute auch speist eigentlich. Und Celtic Frost sowie Triptychon war für mich in der Hinsicht auch irgendwie ein wichtiger Punkt, weil beide Alben gezeigt haben, wie man mit so Reduktion übelst Atmosphäre erzeugen kann, mit Heaviness und Reduktion, weil es gibt ja durchaus auf beiden Platten viele simple, eigentlich so Chuck-Parts, ja, die aber sehr doomig sind und irgendwie halt saudüster klingen. Und das hat mich schon auch imponiert.
Für mich zuerst was Positives über die Triptychon-Platte. Du hast schon mal über den Gitarrensound von Tom Warrior gesprochen. Mhm. Absolut zum Niederknien, Alter, muss man sagen. Und auf dieser Platte, der Gitarrensound ist wahnsinnig gut und finde ich gehört mit zum Besten, was es aus dem Heavy-Bereich gibt. Das ist für mich absolut geil. Wird ja auch ordentlich zelebriert, mal gleich auf der Platte mit einem ultra dreist, ich glaube fast 2 Minuten langen Gitarren-Only-Intro auf der Platte, wo halt auch einfach nur rumgedüdelt wird, jetzt mal ganz negativ und platt ausgedrückt, aber die Platte besticht raus, es wird sich für alles sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich glaube, das ist fair zu behaupten. Die Platte wagt sehr, sehr viel. Bei mir gewinnt sie dadurch ganz gewiss nicht immer, aber ich habe allergrößten Respekt vor den Kompositionen, denn hier wird definitiv nichts übers Knie gebrochen, wie vielleicht bei der Bodycount-Platte und quadratisch praktisch gut zählt hier mal original überhaupt nichts. Also paar von den Riffs sind wirklich, wirklich Killer und gepaart mit den Gitarrensounds sind es für mich eigentlich die Highlights der Platte, sind die Qualität der Riffs gepaart mit dem Gitarrensound. Wenn du das auf wenige Sachen runterbrechen müsstest, was sind für dich die Highlights oder warum ist die Bodycount geil für dich oder warum ist sie nicht geil?
Die Bodycount oder die? Ach ja, die Bodycount. Die
Bodycount.
Ja, im Vergleich. Ja, warum ist die Bodycount geil? Also das Witzige ist, du hast es vorhin schon ein schönes Stichwort genannt, die Produktion ist, wenn man sich heute das Album anhört, durchaus charmant. Und ich bin natürlich auch durch viel Underground, Black und Death Metal Sachen Kummer gewohnt mittlerweile, was ich sag mal grobe Produktionen angeht. Und heutzutage, wenn ich mir die Scheibe anhöre, stört mich die Produktion eigentlich gar nicht. Ja, die Drums könnten geiler klingen. Also so viel kann man schon mal sagen. Ja, die Drums.
Und die Drums erfahren ja auch extrem viel, wie sagt man, also denen wird sehr, sehr viel Raum eingeräumt, muss man ganz klar sagen. Also zum Beispiel, es geht auch früh los, gleich so mit dem vierten Song. Für mich mein Lieblingstrack auf der Platte, einfach nur Body Count. Das ist nicht mein Lieblingstrack, sondern mein Zweitlieblingstrack. So, denn mein Lieblingstrack ist eigentlich Body Counts in the House, also der erste richtige Track mit den Polizeisirenen, wo er dann Yeah Motherfucker brüllt und so. Das ist für mich halt so dieses Iconic, Alter, wir sind Body Count, wir sind hier und wir bleiben jetzt in deinem kleinen, weißen, erbärmlichen Vorstadt-Kinderzimmer. Und dann beim vierten Track direkt Body Count geht's mit dem Mega-Groove los und dann fängt der Song an mit diesem Bass. Und dieser Bass, der offensichtlich auch mit Fingern gespielt wird, es klingt so unglaublich pappig, als wäre das wirklich mit so einem Schuhkarton aufgenommen oder so. Und dann kommt der Drum-Sound rein. Und gegen Ende gibt's dann halt auch so ein naives Drum-Solo in dem Song. So, also so der Song stoppt immer und dann wirft er immer so Drum-Sachen rein, Beatmaster V. Und also ich bin mir auch 100% sicher, dass er sich hier und da deutlich verzockt auch bei dem, was er da probiert und so. Und das ist gepaart mit diesem Rumpelsound. Natürlich extrem charmant, muss man ganz klar sagen. Aber ja, es wird dann sehr, sehr viel Platz gemacht für die Drums auf jeden Fall und für den Sound.
Ja, und das ist natürlich, eine der größten Schwächen der Produktion, so oft betont zu hören, ist natürlich jetzt, sagen wir mal, gewagt. Gleichzeitig auch.
Ich unterbreche. Aha. Ja, aber es gibt, um das noch kurz zu Ende zu führen, es gibt in diesem selben Song im Bodycount Nummer 4 halt auch noch diesen Breakdown-Part, wo dann so ein ultra sloppy Double-Bass-Part kommt, der auch so, also haarsträubend, Entschuldigung.
Ja, witzige Anekdote dazu. Ich habe ein Interview von Ice-T gesehen, wo er meinte, er musste Beatmaster V erstmal so ein Doppelkick-Pedal kaufen und der hat sich das dann versucht, irgendwie noch, naja, drauf zu schaffen. Die Ergebnisse hört man auf dem selbstbetitelten Album von Bodycount aus dem Jahre 1992.
Und man muss es im Kontext der Zeit betrachten.
Etwas, auf jeden Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, habe ich auch erfahren, dass Bodycount auch eigentlich echt so ein Nebenspaßprojekt für die war, womit die am Wochenende in und um LA einfach auch ein bisschen Shows spielen wollten. Also es war auch echt so ein bisschen, ja, so ein paar Kumpels, die einfach gesagt haben, ey komm, wir machen jetzt mal eine Rockplatte.
Highschool-Kumpels.
Ja, eben.
Es waren tatsächlich Schulfreunde und das finde ich extrem geil, dass er halt einfach seine besten Kumpels rekrutiert hat für die Platte und vielleicht konnten die gar nicht alle so geil spielen, sondern es ging eher um die Qualität der Leute als die Qualität der Musiker, was ich persönlich sehr, sehr charmant finde.
Charmant ist es auf jeden Fall, aber ja, man, die Performances sind zum Teil auf jeden Fall auch sloppy, muss man ganz klar sagen. Aber der Charmfaktor ist irgendwie so Riffs, die ich, als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, Ende der 90er, irgendwie total belanglos und öde fand und die dann heute irgendwie besser knallen. So, ja. Also ich bin dann doch überrascht gewesen, wie.
Ohne Frage.
Ich bin oft überrascht gewesen, wie catchy und eigentlich echt okay das Songwriting teilweise ist. Weißt du, das
da
ist
sind
so,
ein paar richtige Hits drauf, also in ganz klaren Pop-Song-Struktur. So,
genau.
Ne? Also KKK Bitch, Evil Dick, solche The Winner Loses, die Ballade, das sind ja halt alles so, ne, es sind ja in einem ganz klaren Format. Witzigerweise, die einzige Single, die es von der Platte gab, ist There Goes the Neighborhood. Und ich glaube, das Ding ist auch irgendwie 5 Minuten lang, also für eine Single-Auskopplung. Ja. Gewagt lang, muss man aber natürlich sagen, dass in den goldenen 90er Jahren noch viel, viel, viel mehr möglich war. Aber tatsächlich, 92 die einzige Single und jetzt halte ich fest, wir haben über Drums gesprochen, gegen Ende im letzten Viertel dann auf einmal ein 40 Sekunden Drum-Solo, Solo, wieder in diesem unterirdischen Sound, in der einzigen Single mit diesem Ultraschwach-Marten-Sound, dann halt einfach, ey, und jetzt machst du am Schluss hier noch ein Drum-Solo und dann hört der Song dann gleich auf. Und das Thema der Songs natürlich geil, so, ne, so, who gave that N-word the rock guitar, so von wegen, hey, wir sind Buddy Count und wir mischen hier jetzt alles auf, weil eigentlich sollten wir in eurem Weltbild überhaupt gar keine Stromgitarren haben und nicht in einer Rockband spielen. Und das war dann irgendwie der Tenor der Single und dafür wurde auch ein Video gemacht, was auch gar nicht mal so gut ist, aber natürlich kultig. Und ich mache Anführungsstrichen in die Luft. There Goes the Neighborhood, einzige Single.
Cooler Song und, auch.
Ja, wie gesagt, so richtige Schwachstellen gibt es für mich wenig. Es gibt kurz vor Ende gibt es noch einen Song, der heißt Mama's Gotta Die Tonight, wo über 6 Minuten Ice-T halt einfach so Mordfantasien
Alter.
Ausbreitet, wie er seine Mutter hinrichtet und zerstückelt und in Säure auflöst und so. Aber dann wieder mit so einem Background, der natürlich racially charged ist, natürlich wieder höchstgradig emotional aufgeladen, so, weil die Thematik des Songs, was war mir nie klar, habe ich heute erst nachgelesen, ist so, er verliebt sich in eine weiße Frau und seine Mutter ist natürlich, ey, du darfst Weißen nicht trauen und Weiße sind unser Unglück, so, also, ne, so Reverse Racism, wenn man so will, wird dann da so ins Spiel gebracht und das lässt sich Buddy Count beziehungsweise Ice-T natürlich nicht bieten und jetzt muss seine Mutter sterben für ihre gewagten Thesen am Küchentisch, dass keine weiße Freundin ins Haus kommt und deswegen wird sie halt über 6 Minuten lang zerstückelt und zerschnitten und in Mülltüten gepackt und an die Straße gelegt. Ich meine, wir haben alle mal dran gedacht, aber es macht doch keiner, Simon, es macht doch wirklich keiner.
Die Lyrics dieses Songs sind schon teilweise wirklich so creepy.
Das ist, glaube ich, das, was du mit edgy meintest, im Vergleich zu Rage Against the Machine. Das hätte man auf der ersten Rage-Platte jetzt nicht unbedingt gehört. Mama's Gotta Die Tonight. Aber wem es gefällt?
Evil Dick hättest du auf der ersten Rage Against the Machine-Platte auch nicht gehört. Ja, das ist halt. Aber
Killer-Song.
Ja, man muss aber auch. Und KKK Bitch zum Beispiel auch ein Killer-Song. Aber der Witz ist halt.
Ohne Frage.
Der Witz ist halt. Und so geht mir das übrigens auch mit Buddy Count bis heute. Ich weiß nicht, ob du dir überhaupt neuere Songs von Buddy Count, weil die Band ist nämlich jetzt mittlerweile fett produziert und tight und klingt ultramodern, es klingt also nach ultramodernem Hardcore teilweise. Und die Lyrics sind immer noch ziemlich comedyhaft. Die hatten ja ihr Comeback 2006 oder so war das mit dieser Manslaughter-Platte. Habe ich mir damals sogar auf LP gekauft, weil als die erste Single rauskam, Talk Shit, Get Shut, habe ich ohne Scheiß 3 Minuten also wirklich gelegen vor Lachen. Ich habe Tränen gelacht.
Ja, genau. Talk Shit, Get Shot. Das ist so, glaube ich, das Letzte, was ich mitgekriegt habe. Oder halt auch Bitch in the Pit. Wo es halt nur so, there's a bitch in the pit. A fucking bitch in the pit. There's a bitch in the pit. Move your ass, move your ass.
Ey, das ist wirklich. Also der Comedy-Faktor ist schon wirklich unfassbar
ist
hoch.
Ist natürlich
bei Buddy
ungewollt.
Count so.
Ungewollt ja. Unterhaltsam hier und da.
Ich glaube,
also, ne?
Es ist gewollt unterhaltsam. Ich glaube, also mittlerweile. Ich weiß nicht, wie das 92 aussah. Überspitzt ist natürlich vieles, aber ich glaube, heutzutage ist es wirklich so, dass die sich auch nicht, dass die sich schon, also die müssen teilweise schon
nicht
auch sehr
nehmen.
Viel Spaß daran haben mit dem, was die da fabrizieren.
Ich hoffe.
So.
Mhm. Anders wäre es schwer zu ertragen, denn die Lyrics sind natürlich massiv grenzwertig. Und ich müsste auch lügen, wenn ich jetzt sage, dass neben der ersten Buddy Count, die erste Buddy Count hat natürlich bei mir einen massiven Stein im Brett, weil sie für mich in meiner musikalischen Entwicklung, wie für viele Kids in der Zeit, einfach total wichtig und ein Novum war. Ich kann jetzt aber nicht behaupten, also es ging schon mit der Born Dead weiter, also mit der Platte, die danach kam, wenn ich mich nicht täusche. So, selbst das hat mich nicht mehr abgeholt. Und dementsprechend habe ich die anderen Platten auch einfach nicht im Schrank, weil es mich einfach nicht interessiert. Und ich habe da auch meinen Frieden mitgemacht. Ich finde das total in Ordnung, dass man sich von manchen Bands halt nur ganz bestimmte Platten aussucht, die einem zusprechen. Und wie ich das schon so oft so genannt habe, hier spielt natürlich wieder die entwaffnende Naivität eines Debütalbums, spielt der Band natürlich komplett in die Karten.
Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Ja, was wolltest du sagen, Hanno?
Nee, sprich weiter aus, wenn du noch weiter drüber sprechen willst. Ich wollte halt nur eine Parallele ziehen zur Triptykon-Platte.
Mach das mal bitte.
Denn die Platte hat ja einen anderen Ansatz. Die Platte, muss man sagen, auch wenn mir beileibe nicht alles davon gefällt, ist hier extrem vielseitig. Was sie auch sein muss bei 72 Minuten, beziehungsweise bei 77 Minuten in der Japan-Version. Und beim letzten Track, der mal eben 20 Minuten geht, da kannst du nicht jetzt einfach die ganze Zeit nur KK-Bitch und Evil Dick brüllen. Da musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Was sind die Gründe, warum die Platte für dich besticht? Bitte erzähl mir und den Leuten bitte, warum sie für dich hier in unserer sehr, sehr wertvollen Versus-Folge aufgeführt wird.
Ich glaube, wirklich viel liegt es daran, dass die Monotheus die Messlatte so hochgelegt hat und Triptykon dann nicht enttäuscht haben mit ihrem Debüt. Außerdem, der Opener ist halt die absolute Messe. Ja, es ist natürlich erstmal so ein bisschen Gitarrengeplänkel, warum auch immer. Dann ist aber das erste Wort in den Lyrics Satan. Ist natürlich, damit kann man natürlich eine Platte erstmal standesgemäß anfangen. Und der Song prügelt natürlich auch ohne Ende. Und ja, der Gitarrensound, da hast du vorhin was gesagt. Ey, ohne Scheiß, ich habe schon mit Leuten, mir wollte mal jemand helfen, ein Producer wollte mir mal helfen, für mein Camper ein Profil zu erstellen. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, Alter, das ist mein Referenzsound, so die Triptykon-Platte. Und wir sind irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen, leider Gottes. Aber das ist für mich auch so ein Gitarrenreferenzsound, der mir extrem gut gefällt. Und du erinnerst dich vielleicht, als wir mit diesem Death Knob von Done Effects angefangen haben, so ein bisschen habe ich es geschafft, mit diesem Pedal vor meinem Camper-Tone damals diesen Sound, meinen Sound ein bisschen in diese Richtung zu pushen, hat mir auch gut gefallen. Aber ja, der nächste Song auch direkt, Abyss Within My Soul, der Anfang, also dieses Intro-Riff ist so unverschämt heavy, es knallt. Natürlich gibt es auf der Platte auch Momente und es war auch bei der Monotheist so. Ich finde, diese Gothic-Metal-Elemente funktionieren nicht immer. Es gibt Momente, wo die funktionieren. Witziger oder ironischerweise am allerbesten auf der Bonus-EP namens Shatter. Da ist der erste Song nämlich auch so ein bisschen so ein Gothic-Metal-Song. Den finde ich total geil. Auf dem Album, finde ich, sind die Songs mit den Gothic-Elementen nicht immer so stark irgendwie.
Sind nicht die Stärken der Platte, finde ich, gebe ich dir recht.
Aber was ich sagen kann ist, du hast es auch schon erwähnt, es sorgt so ein bisschen für Auflockerung und macht die Platte so ein bisschen abwechslungsreicher, wenn es sein muss. Und von daher, früher waren es Skip-Tracks für mich, muss ich ganz klar sagen. Ich habe früher die Songs mit den Gothic-Elementen einfach geskippt, denn die Platte ist ja auch lang genug. Wenn man sich nur die harten Songs anhört, hat man noch immer 45 Minuten Musik irgendwie. Mittlerweile stört es mich nicht mehr so. Zum letzten Song habe ich viel zu sagen. Und zwar war ja auf der
The Prolonging heißt es.
Genau, The Prolonging. Und zwar war ja auf der Monotheist der letzte Song Synagoga Satanae, über den habe ich hier schon mal referiert in einer Kultklopper-Folge. Ich glaube, diese als es um irgendwie ein paar unserer Lieblingssongs ging. Und mit diesem Song finde ich, der Song ist für mich auch die absolute Übermesse gewesen. Das ist einer meiner allerliebsten Metal-Songs ever. Ja, und ich habe das Gefühl, dass die versucht haben, auf der Triptykon-Platte diesen Effekt so ein bisschen zu wiederholen. Ein sehr, sehr langen Song, der sehr, sehr düster, sehr, sehr heavy ist. Und ich finde, der Song ist schwer zu toppen. Dieser Synagoga Satana ist schwer zu toppen. Was an The Prolonging sehr fett ist, ist, dass die, ich würde mal sagen, geschlagene 50-60% des Songs einfach mal mit einem Pitch-Shifter eine Oktave tiefer spielen, was dann so einen total krassen, fuzzy, matschigen Gitarrensound ergibt, der aber irgendwie saugeil ist. Also die absolute Wall of Sound. Und dann gibt's mittendrin trotzdem dann auch so klassische Celtic Frost Riffs auf einmal, die so ein bisschen thrashiger sind, wie nach fünf Minuten kommt so ein Thrash-Riff, was total fett ist. So, ja, also ich einfach, es ist ein sehr, sehr geiler Song, aber ich habe schon das Gefühl, dass die versucht haben, diesen Effekt von Synagoga Satanae zu rekreieren. Was auch sein kann, ein letztes Wort noch dazu. Es ist so, dass auf der Platte Songs drauf sind, die wohl noch zu Celtic Frost Zeiten geschrieben worden sind. Denn zu Monotheist sollte es eine Fortgängerplatte geben. Und ein Teil der Songs ist schon aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, welche Songs, finde ich schwer zu eruieren anhand des Materials. Ich finde nicht, dass man es eindeutig raushört. Am Ende ist vielleicht Tom Warrior auch einfach eh der Hauptsongwriter und es macht keinen Unterschied.
Ich glaube, auf der Wikipedia-Seite zu der Platte und zur Band steht es, glaube ich, drauf, welche Songs sogar tatsächlich auf Celtic Frost Demos basieren, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas habe ich da gelesen. Kurz noch ein paar Worte zu diesem 20 Minuten Outro Riesenklopper. Für mich wieder so, Alter, 20 Minuten willst du mich verarschen. Muss aber sagen, es ist extrem vielseitig, es sind killer Gitarrengriffs, richtig, richtig, richtig gute Drumparts, für mich die stärksten Drumparts auch auf der ganzen Platte. Live sicherlich ein totales Erlebnis. Spielen die das Ding live, weißt du das?
Ich bin mir nicht sicher. Ich will meinen, ja, sie haben es schon live gespielt. Es ist aber mittlerweile so, dass Triptykon live auch oft so gemischte Sets spielen, auch mit Celtic Frost Songs, Songs von der Monotheist. Von daher, ich würde mich wundern, wenn der Song noch live gespielt wird, aber es kann schon passiert sein.
Weißt du, was mein größter Beef mit der Platte ist?
Na.
Also abgesehen davon, dass ich natürlich eine Popsau bin und die Sachen gerne quadratisch praktisch gut habe, ich komme auf die Vocals nicht klar. Das ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz krasser Schwachpunkt. So, also und ich war sogar so ein bisschen überrascht, dass die Platte so gut reingeht, weil ich weiß gar nicht, ob es die Stimme ist. Wahrscheinlich eher nicht, sondern ich finde, dass das wirkt immer so, als würde mir so eine AI oder so eine Computerstimme die Texte vorlesen. Man versteht jedes Wort, jede Silbe. Es ist extrem, wie sagt man,
audible.
Audible, sehr, sehr. Ich finde die Vocals extrem laut und ich finde die Lyrics auch nicht immer mega stark. So, also ich finde es sehr, sehr klischeebehaftet hier und da. Aber gut, das muss man mögen. Das ist jetzt natürlich auch schwer zu sagen. So, weißt du, du hast wahrscheinlich die Platte nie kritisch hinterfragt. Warum solltest du? Weil du von Anfang an ein totaler Fan der Platte warst. Aber das fällt mir jetzt auf. Das ist für mich definitiv. Die Vocals sind für mich die größte Schwachstelle dieser Platte. Das muss man echt mögen. Und dieses langsame, vorgetragen. Dafür finde ich die Stimme einfach nicht stark genug. Bin ich ganz ehrlich. Ich setze mich jetzt wahrscheinlich total in die Nesseln.
Nö, es ist okay. Also mir gefällt die Stimme auf der Platte sehr gut. Ich weiß aber auch noch, als ich damals die Monotheist mir so erschlossen habe, dass mir die Stimme nicht auf Anhieb total gut gefallen hat irgendwie.
Vielleicht habe ich die nicht oft genug gehört. Vielleicht ist es das Problem, weil ich erinnere mich hier an A Thousand Lies. Ich glaube Titel Nummer 5 auf der Platte. Hammer, Hammer, Hammer Gitarrenriffs. Und dann kommen die Vocals dazu und das schmälert für mich dann direkt wieder das Vergnügen. Und das passiert oft auf der Platte für mich.
Ist bei dem Song, geht mir bei dem Song ähnlich. Der Song an sich ziemlich fett. Es ist für mich vocal-technisch der schwächste gute Song. Und mir gefallen auch die Lyrics, mir gefallen die Lyrics zum Teil auch nicht so gut. Muss ich aber auch gestehen, ich bin nicht so bei Lyrics, ja. Also außer es kann natürlich.
Ich bin da nicht so.
Ja, ich bin da nicht so. Es ist bei Metal nicht das Erste, worauf ich höre, so viel kann ich sagen. Es ist in der Hierarchie.
Bin ich bei dir.
Es ist in der Hierarchie für mich. Erst ein Instrument und dann höre ich sozusagen auf die Texte. Und ich finde, wie gesagt, die Stimme selbst finde ich cool. Ich mag ja auch Celtic Frost. Und man hört, finde ich, auch noch so ein bisschen so diesen Oldschool-Thrash-Metal-Style aus der Stimme raus von früher, der natürlich noch viel ausgeprägter war, wenn du die alte Celtic Frost-Platten anhörst. Noch mal eine andere Liga. Ich glaube, da hörst du das, was du nicht magst an der Stimme in alten Celtic Frost-Platten noch viel, viel mehr. Aber auf der Platte, die Stimme gefällt mir gut. Lyrics finde ich zum Teil Naja, wie gesagt, es ist ja, er hat ja lang und breit in Interviews erklärt, wie sehr er teilweise seine Ex-Bandmitglieder hasst, und aus dieser Motivation heraus Texte zu schreiben, kann für einen Außenstehenden ja, glaube ich, irgendwie ist schwer, ich kann mich da auch schwer reinfühlen, und deswegen finde ich die Texte auch nicht unbedingt stark.
Jetzt ist es natürlich sowieso ein gewagter Move, sich über die Texte zu beschweren der Triptykon-Platte, nachdem man gerade jetzt über die Buddy Count mit KKK Bitch und Evil Dick und Mama's Gotta Die Tonight referiert hat. Sind aber zwei komplette unterschiedliche Paar Schuhe. Denn der, was man ganz, ganz der krasseste Unterschied für mich, es ist ein Native Speaker bei der Buddy Count und bei der Triptykon offensichtlich nicht. Und das ist immer das Problem, wenn Leute, die eigentlich nicht so, also die nicht Englisch denken und dann englische Texte schreiben, die sind oft so ein bisschen übers Ziel hinaus, was so die Klischeebeladenheit betrifft. Und das fällt mir auf. Und wenn das dann auch noch so audibel ist, wie du es genannt hast, dann wird das, dann fällt mir das auf. Weil eigentlich bin ich bei dir. Für mich kommt der Inhalt der Texte, ist nicht, dass ich darauf scheiße, aber für mich kommt das in der Hierarchie der Qualitätsmerkmale einer Metal-Produktion als letztes. Für mich ist die Stimme und der Ausdruck und die Performance der Vocals viel, viel, viel wichtiger als der eigentliche Inhalt. So, ich bin da genauso nicht so, wie du schon eben zu sagen pflegtest. Ich finde nur, dass natürlich die Musikfarbe es hergibt, dass die halt sehr, sehr tragend vorgetragen werden, die Vocals hier, macht, dass sie eben sehr, sehr rausstechen. Und ich finde, manches ist halt einfach so, ja, oh, so, also holt mich halt einfach überhaupt nicht ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist natürlich aber total bewusst, dass jetzt natürlich die Lyrics bei Buddy Count jetzt auch nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal ist. Aber natürlich einer der großen Selling Points der Platte, weil das halt einfach
edgy ist.
Ja, ein paar junge schwarze Menschen gemacht haben zu der Zeit. Ja, aber ich habe bei der Buddy Count, das ist halt das Witzige so, ich habe bei der Buddy Count von vorn bis hinten, so edgy das auch ist, nie das Gefühl gehabt, dass das edgy um des edgy Seins Willens ist, sondern ich hatte schon das Gefühl, so reden die, so denken die. Das ist schon so unsere Message von wegen scheiß Bullen und scheiß Drogen hier in South Central. So, ne? Also ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr ernst gemeinte Message ist, / war.
Ja, ich weiß. Ja, aber ich denke schon, dass bei Sachen wie Mama's Gotta Die Tonight...
Es ist natürlich Persiflage und so ein bisschen... Persiflage ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Es ist bewusst überzogen, es ist bewusst überspitzt, genau. Da bin ich natürlich bei dir. Und so Sachen wie so KKK-Bitch, ich habe dazu ein Interview gelesen und da sagt er so, natürlich ist das überspitzt und es soll unterhalten, es soll lustig sein. Es wäre aber schon so gewesen, als sie Anfang der 90er Jahre viel so im Bible Belt oder so gespielt haben und in den Südstaaten, dass viele Mädels halt auf sie zukamen, Backstage, mit denen sie sich dann angeblich vergnügt hätten, gesagt haben, so, ey, hier mein Boyfriend und mein Bruder und mein Vater finden euch doof, weil ihr Schwarze seid, so, ne, also extrem Rassismus beladen. Und daher kam halt diese Idee so von wegen so, hey, ich vögel eure Mädels, so, ne, und das ist der ultimative Power-Move. Und das ist natürlich, ja, es hat so einen ernsten Unterton, beziehungsweise ernsten Hintergrund, ist natürlich aber lustig vorgetragen, ganz ohne Frage. Evil Dick wahrscheinlich ganz genauso. Und Evil Dick fand ich natürlich als Kind ganz besonders cool, braucht man nicht viel zu sagen, fanden wir natürlich mega lustig. Und vor allen Dingen massiven Respekt für den C-Part, der so vor einer Rhythmussektion so geschrieben ist, dass er einem kompletten Geschlechtsakt von vorne bis hinten einfach mal durchgespielt wird. Oh, und das Alter. Gestöhne direkt auf dem Beat ist, aber nicht, Moment, nicht das Gestöhne auf dem Beat, sondern der Beat auf das Gestöhne angepasst wurde. Massiven Respekt vor dieser Meisterleistung. Musikalisch alles geschrieben vom Gitarrist Ernie C., der soweit ich weiß heute noch dabei ist. Und ich glaube, der hat fast die ganze Platte geschrieben. Und der Typ konnte auch wirklich spielen. Ja, Drums und Bass hier und da ein bisschen sloppy, aber es gibt Nummer 9 auf der Platte, ist so ein Interlude, nennt sich C-Note. Und ich glaube, es nennt sich C-Note, weil es von Ernie C. kommt. Denn ich habe mir die Gitarre in die Hand genommen. Er nennt sich nicht C-Note, weil es in C ist. Das ist nämlich auf jeden Fall nicht. Mhm. Und da hört man, die Gitarrenarbeit ist sehr gut und Ernie C. Sie kann auf jeden Fall sehr, sehr gut Gitarre spielen. Da sind auch so klassische Akustikgitarren-Sachen drin. Also das kann man sich nicht so einfach aus dem Arsch ziehen. Und ich glaube, der ist verantwortlich für all die Mucke auf dem Album.
Ja, Ernie C. kann auf jeden Fall shredden. So viel kann man sagen.
Und ich finde den Gitarrensound übrigens auch geil.
habe ich keine richtige Meinung zum Gitarrensound. Wo wir aber gerade noch über die Gitarren so sprechen und Ernie C., erinnere mich nochmal, gab es zu der Zeit auch einen Rhythmusgitarristen oder nicht? Ja, oder?
Auf jeden Fall, es gab noch einen anderen Gitarristen. Wenn ich mich nicht täusche, war das D-Rock the Executioner.
Genau, das war er, ja. Was mir auffällt, ist zum Beispiel im Titeltrack, du hast den vorhin schon mal genannt, also nicht dieser Buddy Counts in the House, sondern der Song, der auch Buddy Count heißt, sind die Rhythmusgitarren teilweise ziemlich sloppy so. Dieses Metal-Riff, was so in den Strophen so läuft. Ja,
auf jeden Fall.
Das muss man schon sagen. Aber ja, Ernie C. kann shredden, kann man nichts gegen sagen.
Die Platte ist durchzogen von so Skits und Interludes, so immer so Spoken-Word-Sachen, die eigentlich Ice-T alle selber eingesprochen hat. Sein Encounter mit irgendwelchen Cops und Statistik, there's more black young man in prison than in college und solche ganzen Geschichten. Da werden halt immer so Facts gedroppt oder auch manchmal so so ironisch auf das Leben in South Central der schwarzen Community hingewiesen und die konnten wir damals auch genau wie die Songs mitsingen, die Skits alle mitsprechen. Schon das Intro.
Sehr geil.
Konnten wir alle, kann ich heute alle noch mitsprechen. Für mich ist die Platte halt einfach, es ist sehr schwer für mich zu behaupten, was ich irgendwie ganz besonders geil finde auf der Platte. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt massive Lieblingstracks oder so, weil für mich ist die Platte als solches ein Gesamtkunstwerk und einfach ein Statement und ein ganz, ganz großer Batzen 90er Jahre Popkultur.
Konntest du auch den C-Part in Evil Dick mitstöhnen?
Stöhne ich heute noch mit, auf jeden Fall kann ich komplett mitstöhnen. Das hat Evil Dick beziehungsweise Buddy Count, also haben mich eigentlich auch aufgeklärt. Alle meine sexuellen Präferenzen beziehen sich auch ausnahmslos auf die erste Buddy Count-Platte. Also so viel sei gesagt. Ich bin eigentlich sexualisiert worden und aufgeklärt worden von Ice-T persönlich. Aber von wem soll man sonst aufgeklärt werden, wenn nicht Ice Motherfucking T himself? Also du wurdest halt von Tom G. Warrior aufgeklärt.
das weiß ich nicht. Um nochmal zu Triptykon zu kommen. Es gibt ja noch eine Zusatz-EP, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt zu dem Album, die heißt Shatter. Die habe ich dir auch noch mal kurz ans Herz gelegt. Da sind zwei B-Seiten von dem Album.
Habe ich gehört.
Und vor allem auch zwei Celtic Frost Live-Cover, die für mich, also erstmal, ich finde die ganze EP ziemlich stark, weil das, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, einer der Songs, die so ein bisschen gothiger sind, sag ich mal, finde ich, ist besser als viele Songs auf der Platte, wo es diese Gothic-Elemente gibt. Der zweite Track, grundsolide, sag ich jetzt mal, aber diese Live-Version, besonders von Circle of the Tyrants, Alter, die absolute Messe für mich, vor allem, weil die Songs natürlich in ihren Originalversionen nicht in B gestimmt waren, sondern deutlich höher gestimmt und das macht diese Live-Version dieser Songs so geil, also dieses Circle of the Tyrants Live, dieses Live-Cover kann man ja nicht genau sagen, die Live-Version, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mir das angehört habe, ich feiere es einfach unfassbar ab. Hast du eine Meinung dazu?
Ist stark, einfach weil es halt auch einfach in Anführungsstrichen relativ, also die Live-Aufnahme ist natürlich super, aber der Song ist A stark und B ist die Live-Aufnahme Killer. So, also es ist sehr in your face, es ist sehr, sehr brutal und sehr, sehr wuchtig und mächtig. Also du hast gesagt, ey, hör dir das mal an, das ist Bonusmaterial, Bonus-EP hast du nicht übertrieben. Die Bonus-EP gefällt mir definitiv besser als das eigentliche Album, so weit würde ich sogar gehen.
Sehr, okay, interessant. Ja, es ist starkes Material und ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, warum es die beiden Songs nicht auf die Platte geschafft haben. Gerade damals, als die Platte neu rauskam und für mich die Songs mit den Gothic-Elementen noch Skip-Tracks waren, sag ich mal. Gerade da habe ich mir so gedacht, als dann die EP kam, so ja, hier hätte man durchaus Sachen umtauschen können und es hätte dem Album als solches nicht geschadet.
Apropos Album als solches nicht geschadet, was man natürlich sagen muss und es ist wichtig hervorzuheben, die Arbeit habe ich mir bei Buddy Count jetzt überhaupt nicht gemacht und zwar zu gucken, wie die eigentlich zur Zeit der VÖ ankamen in der Presse. Die Triptykon-Platte, über die wir hier sprechen, wurde überall massivst abgefeiert. Also ich habe nicht ein schlechtes Wort gehört und so bei den einschlägigen Medien teilweise so 9 von 10 Punkten und so, also absolute Homeruns gerissen, die Platte. Kann ich für mich jetzt persönlich nicht nachvollziehen. Ich verstehe aber, wenn man riesiger Celtic Frost Fan ist und Triptykon Fan ist und das Ganze, dass man das natürlich alles so gut findet, weil die Qualität steht völlig außer Frage. Für mich sind die stärksten Momente sicherlich so Momente, über die vielleicht die Band selber gar nicht so richtig, also ich weiß gar nicht, ob die das so bewusst gemacht haben und das sind wahrscheinlich Referenzen, die sie selber nicht ziehen würden. Aber zum Beispiel Abyss, Within My Soul oder auch Descendant, Track Nummer 6. Da sind für mich die Highlights der Platte einfach diese, ja, ich benutze ein Wort, benutze ich ungern, aber diese sludgy Melvins-Riffs in den Strophen. Also das sind wirklich, und ich bin mir sehr sicher, dass die nicht finden, also dass Triptykon finden, dass sie Melvins-Riffs spielen, aber das sind absolute Melvins-Riffs. Und die könntest du auch 1:1 so zu Melvins packen. Und es ist auch gar nicht weit hergeholt, weil, soweit ich weiß, haben zumindest Nirvana ganz früh im Tourbus immer Celtic Frost gehört. Und Nirvana waren ja natürlich auch sehr, sehr eng mit den Melvins, dass die Melvins halt dementsprechend auch Celtic Frost-Fans waren, könnte dementsprechend auf der Hand liegen. Und ich finde, das sind für mich ganz klar die stärksten Momente. Diese Sludgy-Momenten, Momente, die ausladenden Melvinesken Riffs in den Strophen von zum Beispiel Abyss Within My Soul und Descendant. Ansonsten noch ein Killer-Moment, wie ich finde, ist Myopic Empire, heißt der Song so?
Mhm. Myopic Empire,
ist das richtig?
Ja.
Myopic Empire. Dieses ultra-dissonante Gitarren-Solo. Mit gepaart mit diesen stumpfen Industrial-Gitarren schon sehr, sehr, sehr geil. Dann kommt einfach mal ein schöner Klavier-C-Part, ja, wer es braucht. Und dann wird witzigerweise in dem Song die ganze Zeit Pain, 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 Pain gesagt, als Hauptbestandteil der Lyrics, nur damit der nächste Song My Pain heißen kann, in dem das Wort Pain, soweit ich weiß, nicht einmal vorkommt.
Ja, das ist eine sehr, sehr verwirrende Wahl. Da musste ich heute auch wieder drüber schmunzeln, als ich die Platte nochmal so richtig aufgesogen habe. Du hast auch gerade nochmal den Song Descendant genannt und dich über die Riffs gefreut. In dem Song ist auch eins der absolut geilsten Riffs der Platte überhaupt. Und zwar ist es so eine Mischung aus so einem kurz Tremolo gespielten, so eine hohe Seite und dann geht es sofort in so einen Chug über. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Chorus vielleicht der Platte, so ein bisschen des Songs. Es ist so ein bisschen schwer zu benennen, was genau der Chorus und was genau die Strophen sind. Aber ja, ich würde sagen, die Strophen haben diese ausladenden, langsamen Riffs und dann kommt dieser stampfende Refrain mit diesen kurzen, Tremolo-gepickten Gitarren irgendwie. Klingt ultra hart für mich, ist wirklich ein absolutes Top-Riff.
Ja, Chorus hat natürlich die Buddy Count Songs mehr, da sind sie schon ein bisschen mehr Pop-Song-Format orientiert. Ich mag auch, ich bin stumpfer Typ, ich mag das, wenn der Chorus genauso geht, wie der Song heißt, das finde ich manchmal schon geil, so dieses Stumpfe. Für mich, hatte ich eben schon gesagt, ein absolutes Highlight der Platte ist die Ballade The Winners Loses. Hast du da eine Meinung zu? Für mich könnte das auch 30 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher ein absoluter Jimi Hendrix Kracher gewesen. Eine Drogenthematik, geile Gesangsmelodien, wirklich starker Track, The Winners Loses. Wirklich, The Winner Loses, einfach, das ist für mich der langsame Song, ich glaube, so kann man es betiteln, großartiger Song, aber wenn es zu Chorus geht, der eigentliche Elefant im Raum ist natürlich der Chorus vom Song Cop Killer. Cop Killer ist der Aufhänger, selbst wenn man die Platte nicht kennt, selbst wenn man viel mit Buddy Count nicht zu tun hat, jeder weiß von und um den Song Cop Killer. Der Song, der die Band letztendlich berühmt gemacht hat und überall weltweit in den 90er Jahren durch die Schlagzeilen gepeitscht hat. Man muss ganz klar sagen, dass also nach eigener Aussage hat Ice-T den Song später nicht von der Platte genommen wegen Indizierung, sondern weil er nicht über diesen einen Song definiert werden wollte, beziehungsweise die Band nicht über diesen einen Ausnahmesong definiert wissen wollte. Jeder kennt Cop Killer. Ich hatte damals aber schon bei Buzzy zu Hause im CD-Player die Release-Version, wo Cop Killer schon nicht mehr drauf war, sondern er ersetzt durch einen 89er-Track, tut mir leid, mega Toy-Style, er wurde ersetzt durch einen Song von 1989 vom Iceberg Freedom of Speech Album. Der Song heißt auch einfach Freedom of Speech. War ich voll enttäuscht, weil ich hatte mich auf Cop Killer gefreut, weil mir wurde erzählt, Alter, das ist das härteste, was es gibt auf der ganzen Welt. Und dann war da einfach so ein ganz normaler, stinknormaler Hip-Hop-Track drauf. Und mit Hip-Hop konnte ich zu der Zeit wirklich überhaupt nichts anfangen, mit so normaler Rap-Mucke. Dementsprechend Cop Killer. Hast du Cop Killer gehört, bevor du die eigentliche Platte gehört hast?
Ja, absolut. Ich habe Cop Killer. Den Song kannte ich schon sehr lange, auf jeden Fall. Und Cop Killer ist natürlich, ja, mir fällt wieder nur das Wort, der Song ist natürlich sehr edgy, wieder mal. Und das meine ich jetzt auch nicht in dem Sinne, dass das, wie soll ich sagen, dass das nicht authentisch wäre. Der Song ist ja durchaus aus einer sehr authentischen, es ist eine sehr authentische Reaktion auf das, was einfach abgegangen ist in L.A. sozusagen. Du hast vorhin die Rodney King-Proteste auch genannt und so weiter und so fort. Also ja, verständlich, wie der Song entstanden ist. Natürlich, wenn man jung ist und diesen Song das erste Mal hört, findet man es vor allem geil, weil es hart ist und weil es, ja, keine Ahnung, in dem Alter man... ja, man hängt mit Punks rum und keiner mag Cops und von daher war der Song, hat man den, finde ich, so als
Scheiß Cops.
Ja, man hat so als unbedarfte Kartoffel, ja, irgendwie hat man den Song eigentlich eher sportlich genommen, sage ich mal so, ne? Und das natürlich in Amerika hatte dann natürlich einen ganz anderen Effekt. Es gab ja richtig politisch Stress bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Also der Song hat ja wirklich mobilisiert gegen Ice-T und Buddy Count.
George Bush Senior hat sich höchstpersönlich im Fernsehen dafür eingesetzt, dass diese Platte mit diesem Song indiziert wurde, werden sollte. Also das gab ja so einen richtigen Showtrial auch dazu, ne? So, also es war schon extrem amerikanisch dramatisch, wie man sich das vorstellen kann. Aber es war und ist, und auch wenn es natürlich mal wieder extrem übertrieben ist, so in der Wortwahl, das ist natürlich aber trotzdem die Realität, die sich die Bandmitglieder von Buddy Count zu der damaligen Zeit auseinandersetzen mussten. Also dementsprechend hat es natürlich einen wichtigen Hintergrund, die ganze Sache. Und der Song war wahrscheinlich natürlich im kulturellen und im popkulturellen Kontext natürlich wichtig. Gerade im popkulturellen Kontext so weit, dass natürlich auch viel Persiflage von dem Song kam. Ich weiß nicht, kennst du die Bronx Boys mit ihrem Song Kuhmörder?
Nee, natürlich nicht, nee.
Kam, glaube ich, 93 oder 94, so eine, kann ich sehr empfehlen. Hört euch das mal an, Bronx Boys mit Kuhmörder. Ja, also es gab die ein oder andere Coverversion von der Nummer. Ansonsten, ja, was gibt's zu der Platte noch zu sagen? Nicht so richtig viel. Eine witzige Anekdote kann man vielleicht noch loswerden, über die ich heute gestolpert bin. Als die Band im Zuge des Release der Platte 1992 auf der ersten Euro-Tour oder 93 war und in Italien gespielt haben, wurde Ice-T oder ich glaube Ernie C auf der Bühne bespuckt. Natürlich von Italienern, wie sollte es anders sein? Nein, Scherz. Wurde aber auf jeden Fall in Italien bespuckt von italienischen Punks und Ice-T ist in die Menge gesprungen von der Bühne und hat sich mit denen gebolzt. Es resultierte darin, dass die Band flüchten musste und dafür wohl ein Taxi geklaut haben, tatsächlich, um zu flüchten aus dem Riot-Mob vor dem Club. Und der Typ, der damals das Taxi mit der Band gecovert hat, war wohl angeblich der damalige Repräsentant der Promofirma aus Deutschland, der Promoter namens Rolf Stahlhofen, der viele Jahre später kein anderer sein sollte als einer der Leadsänger von den Söhnen Mannheims.
Ach, schau mal einer an.
Mittendrin im Buddy Count Riot in Italien. Ob das stimmt, wer weiß es. Ich habe es auf jeden Fall so gelesen und ich möchte die Geschichte so als Wahrheit stehen lassen.
Ja, das lassen wir jetzt einfach als Wahrheit so stehen. Ich meine, dazu fällt mir nichts mehr ein. Es ist halt so, ja.
Ganz genau. Also unterstützt Underground-Künstler und kauft euch, wenn ihr sie noch nicht habt, das Buddy Count-Debütalbum Buddy Count. Simon, in 2, 3, 4 knackigen Sätzen, wenn du jemanden die Triptychon-Platte ans Herz legen wollen würdest, bitte bring es auf den Punkt, warum soll man sich sie kaufen?
Die Triptychon-Platte hat einen der geilsten Gitarren-Sounds ever, die ist mega fett produziert und einfach saumäßig heavy. Ich finde, die Platte ist einfach, das ist einfach eine richtig Heavy-Metal-Platte so. Und ja, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus Thrash-Metal, Sludge, Doom-Metal, keine Ahnung, mit so ein bisschen,
Gothic. Naja,
auflockernden Gothic-Elementen.
Auflockernde Gothic-Momente.
Ja, so nennen wir es jetzt einfach mal, ja.
Was für jeden.
Ich würde sagen, die Stärken sind natürlich die Heavy-Parts, die Heavy-Songs auf der Platte. Und ja, einfach zusammen mit der Shatter-EP geben. Und weißt du was, heutzutage, du kannst über Spotify ja auch deine eigene Playlist machen. Einfach den Kram rausschmeißen, den du nicht geil findest, die Songs der Shatter-EP hinten nachschieben oder was weiß ich. Ja, wird schon werden.
Alles klar. Simon, ich bedanke mich, dass du mir diese Platte ans Herz gelegt hast, denn wenn auch für mich definitiv nicht in meine Dauerrotation kommen wird, für den Gitarrensound hat es definitiv gelohnt und ich werde mir den Gitarrensound definitiv nochmal näher, ich habe nicht so richtig rausfinden können, wie er diesen Gitarrensound macht, ich weiß es nicht genau. Wenn ich eine Vermutung hätte, dann würde ich sagen, dass es schon ein sehr angezerrter Amp ist, den er vielleicht mit einem Boost oder mit einem Tube Screamer oder sowas irgendwie einfach anheizt. Ich weiß es nicht. Hast du irgendeine Idee?
Da gibt es, glaube ich, ein Video von jemandem zu. Ich glaube, der Trick vom Celtic Frost und so weiter Triptychon Gitarrensound ist, dass der Tone Knob an der Gitarre komplett runtergedreht wird, dass die total dumpf ist, und dann ist es, glaube ich, der Presence Knob am Amp wird völlig aufgedreht. Irgendwas in der, irgendwie sowas in dem Zusammenspiel.
Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Egal wie es dem auch sei, besten Dank für die Unterhaltung, besten Dank für den Plattentipp. Liebe Leute, freut euch auf die neue oder die nächste Versus-Platte. Wir haben einiges in der Pipeline. Buddy Count versus Triptychon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Simon, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.
Na du?